Und hier ist wieder der Mensch, Horst Gungel, der von seinem verschlungenen Pfad erzählt. Heute die Szene 25, Suche den Sangha aus dem Jahr 1995. Im Jahre 1992 hatte ich entdeckt, dass ich Buddhist bin. Das hatte mich dazu geführt, erste Bücher über Buddhismus zu lesen und nach Indien zu reisen, von wo ich enttäuscht zurückgekommen war. Die nächsten Jahre waren von dem Versuch geprägt, den Dharma, die Lehre des Buddha, zu durchdringen. Während ich dabei anfangs zu mehr Klarheit kam, wurde ich mit steigendem Bücherinput immer verwirrter. Es schien gar nicht den Buddhismus zu geben, sondern vielmehr viele Buddhismen, die sich zudem zu widersprechen schienen. Um meiner Verwirrung Herr zu werden, exzerpierte ich Bücher, trug die Erkenntnisse zusammen und schrieb somit ein eigenes Buch, nur für mich, mit all dem, was zweifelsfrei festzustehen schien. Ich brachte Ordnung in mein Hirn, indem ich gewissermaßen meine Erkenntnisse in einem externen Speicher als Datei auf der Festplatte meines PC und in ausgedruckter Form als mein Buch mit dem Titel »Der Buddhismus – Erkenntnisse des Menschen« festhielt. Ich versuchte, auch andere Menschen in meinem Umfeld zu beeinflussen. Ich sah, dass der Dharma, die Lehre des Buddha, ein umfassender, ganzheitlicher Ansatz war, nirgends dem widersprach, was ich in der Friedens- und Ökologiebewegung kennengelernt hatte, aber sehr viel umfassender, viel gründlicher war. Es war, als wäre ein Scheffel, der über ein Licht gestülpt war, entfernt und die Natur der Dinge sichtbar geworden. Währenddessen stellte ich gleichzeitig eine gewisse Enttäuschung bei vielen fest, die zur Gründergeneration der Grünen gehörten. Meine Idee war, diesen Enttäuschten die Wahrheit, die Erkenntnis der Dinge, wie sie wirklich sind, den Dharma, zu bringen. Ich setzte bei dem an, was mich überzeugt hatte, bei den vier edlen Wahrheiten. Erstens, die Wahrheit von der Unvollkommenheit. Alles abhängig Entstandene ist letztlich unvollkommen. Zweitens, die Wahrheit von der Ursache der Unvollkommenheit. Das sind in erster Linie unsere Gier, auch unsere Verblendung und ja auch unser Hass, unsere Ablehnung. Drittens, die Wahrheit vom Ende der Unvollkommenheit. Du musst die Ursachen, also Gier, Hass und Verblendung in dir selbst besiegen, dann kannst du diese Unvollkommenheit überwinden. Und viertens, die Wahrheit vom Pfad zum Ende der Unvollkommenheit. Das ist der edle achtfältige Pfad, also gewissermaßen die acht Baustellen, an denen du arbeiten musst, um Gier, Hass und Verblendung zu überwinden. Leider hatte ich mit diesem Ansatz keinen Erfolg. Die Ursache lag in einer Vokabel. Das, was ich eben als Unvollkommenheit bezeichnet habe, hatte der Buddha mit dem Pali-Wort Dukkha bezeichnet. Und dies wurde traditionell mit Leiden übersetzt, was eine ziemlich schlechte Übersetzung ist. Dukkha umfasst sicher auch Leiden. Aber ist ein Schokoladeneis für ein Kind an einem heißen Sommertag Leiden? Sicher nicht. Obwohl es ganz sicher Elemente von Unvollkommenheit hat, die dann wieder leidvoll sein können. Zum Beispiel, das Eis macht dick. Und dann? Das Eis ist bald alle und das ist schade. Drittens, das Eis schmilzt. Als nächstes, es macht dem Kind unangenehm klebrige Finger. Es kostet Geld. Die Kuh, von der die Milch in dem Eis ist, wird vermutlich in tierquälerischer Massentierhaltung gehalten und, wenn der Milchertrag sinkt, geschlachtet. Und das ist leidvoll für die Kuh. Der Kakao in der Schokolade kommt aus einer Plantage in Afrika, für den der Dschungel abgeholzt wurde. Und die Arbeiter in dieser Plantage werden ausgebeutet. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Sicher waren da ganz viele Argumente dabei, die meine grünen Freundinnen und Freunde hätten überzeugen können. Aber sobald ich die erste edle Wahrheit in ihrer üblichen Kurzform im Deutschen aussprach, alles ist Leiden, macht meine Zuhörer und Zuhörerinnen dicht, leisteten Widerstand, hatten sich ein Vorurteil gebildet. In der Art, nee, Schokoladeneis ist lecker, was der Buddha sagt, ist Quatsch. Erst sehr viel später lernte ich eine Art kennen, wie man den Dharma vermitteln kann, dass er nicht abschreckt, sondern von Anfang an schön ist. Der Buddha sagt, der Dharma ist am Anfang schön, in der Mitte schön und am Ende schön. Und daher muss man den Dharma auch so erklären, dass den Menschen das klar ist. Heute orientiere ich mich am Upanishad-Sutta, an etwas, das mein Lehrer Sangharakshita als den Spiralpfad bezeichnet. Ich nenne es lieber der Pfad, der mittelfristig zu Glückseligkeit und langfristig zur Weisheit führt. Doch davon an anderer Stelle mehr. Ich erreichte also die Menschen aus meinem Umfeld nicht, also die Leute, die sich bei den Grünen oder im Ökobüro Hanau engagierten. Und so hatte ich niemanden, mit dem ich über den Dharma, die Lehre des Buddha, sprechen konnte. Dass dies ein Mangel war, war mir zunächst jedoch gar nicht bewusst. Es gab den Buddha, mein Ideal, das leuchtende Vorbild, dem ich folgen wollte, wenn man den Pfad beschreitet. Den Pfad, der mittelfristig zu Glückseligkeit und langfristig zu höchster Weisheit führt. Und es gab da die Lehre, die erläuterte, wie das geht, ein Übungssystem, wie man an der Transformation seines Geistes arbeiten kann. Allerdings spricht der Buddha immer von drei Kostbarkeiten, von Triratna, den drei Juwelen, die man wertschätzen muss. Und die notwendig sind, um zur vollkommenen Weisheit, zur Einsicht in die Natur der Dinge zu kommen. Und das dritte Juwel, neben dem Buddha und dem Dharma, ist der Sangha, was man mit Gemeinschaft oder besser mit spiritueller Gemeinschaft bzw. Gemeinschaft der spirituell Erfolgreichen übersetzen kann. Hier regten sich in mir jedoch Widerstände. Seit Jahrzehnten war ich in Gruppen gewesen, bei den Roten Zellen, beim marxistischen Studentenbund Spartakus, im Komitee für Stifografie, bei den Grünen, bei Robin Wood, beim VCD und. Alle diese Gruppen waren höchst suboptimal. Es bildeten sich Gruppenstrukturen heraus. Den Anführer, der Mitläufer, der Opponent und so weiter. Damals kannte ich noch nicht den Unterschied zwischen einer Gruppe und einer spirituellen Gemeinschaft. In einer wirklichen spirituellen Gemeinschaft, in einer Sangha, herrscht eine solche Gruppendynamik nicht. Es ist eine Gemeinschaft von Individuen, die sich in eine Richtung, aber durchaus unterschiedlich, je nach ihrer Individualität entwickeln wollen. Und die sich dabei unterstützen und in ihrer Verschiedenartigkeit respektieren. Natürlich sind die allermeisten buddhistischen Gruppierungen eher so eine Mischform aus einer normalen Gruppe und dem, was eine Sangha ausmachen sollte. Schließlich ändern wir unser Verhalten nicht urplötzlich, wenn wir anfangen, uns als Buddhist oder Buddhistin zu bezeichnen. Ich war also damals noch nicht wirklich überzeugt vom Nutzen einer Sangha, weil ich sie für eine buddhistische Gruppe hielt. Aber die Tatsache, dass der Buddha von den drei Kostbarkeiten sprach und so die Wichtigkeit des Sangha betonte, ließ in meinem Kopf den Wunsch aufsteigen, mir eine solche Sangha zu suchen. Mein Bauchgrimmen aber wehrte sich dagegen, wollte keine Gruppe, leistete Widerstand. Doch dann kam mir eine Idee. Es gab dann noch etwas anderes, was bei mir Widerstand erzeugte. Und das war der Zwang, okay zu etwas zu sagen, was nicht okay ist. Leute zu einem solchen Verhalten zu zwingen, denn das, was man sagt, beeinflusst das, was man denkt, war ein typisches Mittel der Gehirnwäsche und wurde vor allem im stalinistischen und maoistischen System eingesetzt. Und mein Computer, genauer gesagt das Computerprogramm Windows, verlangte das immer wieder von mir. Da tauchte zum Beispiel ein Anzeigefeld auf und sagte, ein schwerer Ausnahmefehler ist aufgetreten. Das war ärgerlich. Dummerweise konnte man dann aber nur weiterarbeiten, wenn man diese Aussage mit okay bestätigte. Das ärgerte mich. Das konnte mich richtig wütend machen. Es war verdammt nochmal absolut nicht okay, dass ein schwerer Ausnahmefehler aufgetreten war. Und wenn ich das jetzt anklicken würde, wäre das eine Lüge. Es entsprach nicht meinem Empfinden. Und es bediente sich implizit der Technik der stalinistischen Gehirnwäsche. Daher leistete ich Widerstand. Warum ich das hier erzähle? Nun, das war der Trick, mit dem ich mich von der Suche nach der Sangha überzeugen konnte. Mit einer Form von Gehirnwäsche. Ich programmierte also den Computer so, dass er mich alle 2 Stunden aufforderte, Horst, suche den Sangha. Und dann folgte ein Okay-Feld. Nur wenn ich das bestätigte, durfte ich weiterarbeiten. Also erschien alle 2 Stunden die Aufforderung, Horst, suche den Sangha. Ich sagte dann zu mir, ja, der Buddha spricht von 3 Kostbarkeiten. Alles, was der Buddha gelehrt hat und was du bisher ausprobiert hast, war hilfreich. Sicher wird der Buddha auch damit recht haben. Und also betätigte ich, nachdem ich mich selbst überzeugt hatte, den Okay-Knopf. Alle 2 Stunden. 3 Monate lang. Dann hatte ich mich durch meine ständige Wiederholung dieser Argumente selbst überzeugt. Ich hatte eine erfolgreiche, bewusst herbeigeführte, erwünschte Gehirnwäsche absolviert, so dass es mir ein echtes Bedürfnis war, den für mich geeigneten Sangha zu suchen. Der Buddha lehrt, wir sollen geschickte Mittel einsetzen. Mittel, die uns auf geschickte Weise zu dem gewünschten Ziel hinführen. Und genau dieses war ein geschicktes Mittel. Und ein halbes Jahr später, eine Zeit, die ich für die Suche nach einem richtigen Sangha, keiner buddhistischen Gruppe, benötigte, hatte ich eine spirituelle Heimat gefunden. Bei der buddhistischen Gemeinschaft Triratna, die damals noch Freunde des westlichen buddhistischen Ordens hieß.